Sehr verehrten Damen und Herren, Parkett 3.1, so heißt unser Podcast. Und ich muss mal zugeben, dass ich meinen Job, der manchmal anstrengend ist und besonders, wenn es um Immobilien und so weiter geht, nicht immer nur schön, aber an einer Stelle ist er wunderbar. Ich kann nämlich ganz tolle Leute treffen. Und ich sitze dann, wie jetzt gerade, in der ersten Reihe sozusagen und kann mit einem wunderbaren Menschen in einem Raum sitzen und ihm darf ihm sogar Fragen stellen. Also das liebe ich an meinem Job. Heute ist bei mir zu Gast Boris Aljinovic, der gerade bei uns in Cluedo die Hauptrolle spielt. Und das Lustige ist ja an unserer Begegnung, das haben wir gerade nochmal rekapituliert, also wir kennen uns schon ewig lang, wir sind in derselben Stadt groß geworden, ganz dicht beieinander, beide in Charlottenburg, glaube ich.
Ja, klar.
Und kennen uns auch theatermäßig schon sehr lange, aber jetzt bei Cluedo ist die erste Zusammenarbeit zustande gekommen. Herzlich willkommen, Boris. Freue mich, dass du da bist.
Danke dir mal.
Ja, und insofern ist es irgendwie auch lustig. Also es ist von meiner Seite auf jeden Fall so ein Gefühl, ich kenne dich wirklich. Und das verfolgt habe ich dich sowieso immer. Aber sobald wir uns auf den Proben jetzt manchmal ein bisschen näher gesehen haben, war das irgendwie so ein Bekanntheitsgefühl, obwohl es keine Grundlage dafür gibt.
Es gibt keine Bekanntschaftsgrundlage dafür, weil wir haben ja, glaube ich, also ich kenne dich ja noch als ganz jungen Theatermacher in deiner ersten Regiearbeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, war das Elephant Man?
Nee, oder das war das zweite, was wir da gemacht haben. Ich habe Menschenfeind gemacht und Elephant Man war tatsächlich das zweite oder dritte Stück, was wir dann da gemacht haben. Ja, ja, im Magazin.
Genau,
auf Theaterbühne.
Da sind wir uns das erste Mal, glaube ich, wirklich begegnet. Genau. Ansonsten kennen wir natürlich ganz viele Menschen um uns rum. Also ich weiß ja auch von Leuten, ja, die kennen den Martin und so. Wir kennen unsere Theatergeschichten. Also ich war ja dann ganz lange am Renaissance-Theater. Mhm. Also es gibt ja nur die drei Häuser, die sozusagen in dem Bereich firmieren. Und
ja, genau.
Spannend.
Genau. Öfter haben wir mal angefragt, aber dann konntest du nicht wegen Tatort, dann konntest du nicht deswegen, dann fandst du die, weiß ich das. Also auf jeden Fall hat es nie stattgefunden. Ja? Jetzt hat es stattgefunden und das finde ich eine tolle Sache. Also zumal es ja auch wirklich Spaß macht, was du da machst.
Danke.
Und das behaupte ich ja nicht nur alleine, sondern das behaupten jeden Abend eine ganze Menge Zuschauer. Die Kritiker fanden es auch gut.
Super, ich habe noch kaum was gelesen, aber merke, dass der Tenor ist gut. Mhm. Alle freuen sich. Und das ist natürlich, also worauf ich mich gefreut hatte, war dieser Riesensaal. Der ist ja so, ich hatte da Stolz und Vorteil gesehen. Leider habe ich nie Karten gekriegt, obwohl ich die Mitspieler kenne von Orient Express, hat sich das nicht ausgegangen. Ja, das muss ich irgendwann nachholen. Ja. Ihr habt es ja noch irgendwo im Programm.
Das kommt nochmal, ja.
Und kenne natürlich da die Kollegen und die waren alle so fröhlich bei dir. So, und jetzt halt dieses merkwürdig lustige, tolle Projekt.
Hast du Cluedo damals gespielt eigentlich? Kennst du das von früher?
Ich kenne das im Regal stehend, aber wir haben es nie gespielt.
Ja, ich habe es ja geliebt früher als Kind. Ich habe es wirklich geliebt. Wir haben es ganz oft gespielt unter Freunden und Freundinnen. War echt, wir haben echt lange, und es war genauso wie jetzt in diesem Bühnenstück, das wirklich irgendwann irgendjemand viel zu früh aufgedeckt hat und dann später alle schnell noch hinterher mussten, also genau wie in der Bühnenfassung. Nur ein bisschen, hier ist natürlich viel überspitzter und viel lustiger. Damals ging es ja um Leben und Tod natürlich, das ist ja klar.
Natürlich.
Genau. Du bist ja ein Schauspieler, der alles kann sozusagen, also wenn man deine Biografie auf jeden Fall anguckt. Also ich rede jetzt mal nicht über die Kamera, sondern mal nur über die Bühne. Mhm. Und da fällt ja schon auf, dass du die ganz großen, tragischen Rollen spielst, aber eben auch sowas wie jetzt, so eine Farce. Mhm. Ja, jetzt so eine typische Frage, nicht was dir mehr Spaß, das würde ich jetzt niemals fragen, weil es mir klar, dass du nur Sachen machst, die dir auch Spaß machen, hoffentlich.
Mal versuche ich, ja.
Genau, das andere ist aber diese Farce. Was findest du denn da die Herausforderung? Also wie gehst du da ran? Macht die Schwierigkeit und auch die Freude aus? Vielleicht kannst du das sagen.
Also ich fand ja Farce immer schon toll. Meine allererste Berührung mit dem Theater war Bunbury, also Importance of Being Earnest. Sozusagen die erste Farce, die so Welterfolg hatte. Das mit Engländern gemacht. Das war eine großartige Erfahrung. Und seit der Zeit wollte ich immer mal machen Joe Orton, What the Butler Saw. Ein Stück, das hier nie wirklich Bekanntheitsgrad erlangt hat. das aber für mich sozusagen die Punk-Farce ist aus den Thatcher-Jahren. Also die Farce, wo es um nichts geht und nur alle sind irgendwann kaputt unter Drogen, haben sich zerlegt und sind super lustig dabei, weil im Kern ist so viel gesellschaftliche Verlogenheit, dass es nur zum Krieg kommen kann. Wir gucken uns den lustig an. Und am Ende des Krieges gibt es eine banale Entschuldigung, warum nicht alle sterben. Oder eben, wie bei uns, nicht wirklich. Und das, finde ich, ist so ein Kennzeichen der Farce, das mich total interessiert hat. Also die Tragik ist jetzt nicht auf der Bühne, in den Figuren. Die Tragik ist in der Gesellschaft. Und trotzdem, obwohl das so ist, lachen sich alle einen Ast ab und haben eine gute Zeit. Also es ist kein Belehrungsanteil dabei. Mhm. Das jetzt zur Theorie, zur Praktischen ist es einfach so, ey, wir kommen da raus und haben Spaß.
Ja, ja. Wie ist die Spielart? Also ich war jetzt, durfte ja ein bisschen bei den Endproben dabei sein und was ja immer wieder mir auffällt, ist, es ist also rein handwerklich das Schwerste, was man machen kann als Schauspieler und Schauspielerin, finde ich. Also klar, natürlich sagen jetzt alle, ich muss den auch der Ivanov und der Cyrano oder weiß ich was du alles gespielt hast, auch die müssen natürlich mit Herzblut oder gerade die müssen mit Herzblut und mit ganz viel Gefühl und mit ganz viel Verstand ausgestattet sein. Ja. Aber rein das Tempo, was ihr vorlegt, also Tempo heißt ja in dem Fall nicht, wir sprechen schnell, sondern wir sind einfach wahnsinnig wach und das geht wie ein Uhrwerk ab. Das halte ich für eine ziemlich schwierige Sache. Oder findest du das gar nicht so? Also vielleicht spinne ich ja auch.
Weiß ich nicht. Also muss ich drüber nachdenken, weil ich versuche nachzufühlen.
Dass das hören wir im nächsten
so
Teil.
bei sowas wie einem Vanya oder Cyrano, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist es natürlich so, dass ganz bestimmte Emotionen authentisch sein müssen. Mhm. Einfach, es gibt Momente der Authentizität, wo sich diese Figuren offenbaren. Was offenbart sich hier? Die Emotion der Spielfreude. Das ist alles. Mhm. Und natürlich heißt das, morgens aufstehen, grinsen, raus. Das ist jetzt anders als vielleicht bei Vanya, wo ich sage, so, hey, ich muss aufstehen, darf grinsen, für mich. Dann muss ich aber gucken, was da für ganz schlimme Anteile sind in mir, dass ich an diese Emotionen rankomme. Das zu halten über den Abend und mit Lust zu halten, ist dann sozusagen die emotionale Arbeit. Mhm. Ob sich das in der Anstrengung oder so unterscheidet, weiß ich nicht. Mhm. Also interessiert mich jetzt auch gar nicht.
Ja, 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 verstehe. Ja.
Was toll war, was zu sehen war, weil ich noch in der Figurenentwicklung dachte, es gibt hier sozusagen eine Bogenentwicklung, eine emotionale Entwicklung, irgendwas und merkte, damit stolper ich durch den Abend, bis du ganz toll auch auf den Proben ja reflektiert hast, das gibt's da nicht. Der sucht ihr an Stellen, da gibt's nichts. Und das war toll zu sehen, wie schnell dann da das Verständnis umschlagen konnte oder wie schnell ich da handeln konnte, dass ich sagen konnte, ach, um Gottes Willen, okay, jetzt habe ich's begriffen. Okay, jetzt gibt's noch vier Baustellen, die ich nicht ganz im Kopf habe und dann kann ich liefern. Und dann war ich glücklich.
Ja, und dann, was das Schwierige ist, ist ja tatsächlich, finde ich, dass es wirklich keinen Boden hat eigentlich. Mhm. Also in dem Fall ja wirklich ganz extrem, weil es ja damit spielt, es stammt aus einem Spiel, es stammt aus einem Gesellschaftsspiel. Mhm. Ne, es ist Papier.
Klar.
Es ist Pappe und alle Situationen sind behauptet, alle Not ist wirklich behauptet und davon lebt ja die Komödie, von der Not. Mhm. Und das muss halt jeder Sekunde von jeder Person auf der Bühne 100% dargestellt werden. Sonst, dann wird's lustig. Sonst macht sofort, wie in so einem Luftballon, macht's Peng und dann ist es vorbei, wenn die Energie nicht 100 ist. Ne?
Also die Wahrheit entsteht jetzt, es gibt ja Stücke, da kann man gut und gerne lauschend zuhören und es von mir ist auch emotional wirklich in der Story drin, aber die Zuschauer reagieren gar nicht und man merkt das im Saal. Aber wir führen da diese Emotionen auch in andere Bereiche rein. Hier ist es so, dass die Emotion im Raum ist und die müssen wir auch lesen. Mhm. Also jedes Timing muss auf dieser Energiebasis, die du richtig beschreibst, im Saal konzertant funktionieren mit den Zuschauern. Mhm. Also wenn die reaktiv sind, dann wird daraus ein Happening. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie reaktiv sind. Das ist ein anderes Musizieren. Also es ist nicht nur wir. Wir müssen es schieben, Aber wir müssen es auch halten, wir dürfen es nicht fallen lassen. Aber wir leben auch davon, dass ein blöder Satz und eine blöde Pointe auch wirklich ankommt und die sagen, yippie, yeah, ihr habt uns mitgenommen auf den Spaß. Und dann blüht das sozusagen zwischen allen Bereichen, die da mitmachen, dem grandiosen technischen Apparat, uns, die da die Energie reinpumpen, den Zuschauern, die einen tollen Abend haben wollen, dann blüht das symphonisch auf. Und dann ist es scheinbar wertlos, aber nicht wirklich.
Also was wir jetzt nicht sehen konnten, ist das Funkeln in den Augen, als er das alles erzählt hat, diese Freude daran. Aber man konnte es, glaube ich, auch ein bisschen hören. Mir ist aufgefallen in den paar Gesprächen, die wir jetzt hatten, Endproben, Premiere, dass du dich auch noch für tausend andere Sachen interessierst und auch ja so an die Rollen, glaube ich, rangehst. Also wie Psychologie würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen oder Philosophie. Also so erscheint mir das. Ja. Also du, die paar Gespräche, die wir hatten, die sind sofort in eine ganz tiefe, aber natürlich immer witzige, aber auch der wirklich tiefe Richtung gegangen.
Ja.
Also auch wenn es nur zwischen ich muss meine Rede halten bis zu deinem Auftritt oder ein bisschen mehr Zeit. Also stimmt das oder ist das, hast du da so noch weitere Interessen oder passiert dir das einfach, weil das generell in deinem Leben so ist?
Naja, das sind so Gerüste. Ne? Also das eine, das philosophische Moralgerüst ist mir halt bekannt und ich habe das so lange durchaus studiert mit heißem Bemühen, dass ich da ziemlich auswendig und ad hoc weiß, was na, Kant gesagt hat oder so. Mhm. Kann man was beurteilen in der Welt danach? Kann man sagen, ist das jetzt moralisch richtig? Dann gibt es eine gesellschaftsphilosophische Diskussion, die ist am Laufen. Und das ist ja das Schöne, wirklich toll an der Gesellschaft, dass man das machen kann. Und dann gibt es eine medizinische Komponente, die wir ja auch kennen, die zum Beispiel Moralfragen nochmal freier betrachtet. Und das ist dann die psychologische, wo man sagt, da geht es jetzt nicht um eine Verurteilung. Oder um eine moralische Bewertung, da geht es wirklich um eine Lebensmöglichkeit mit anderer Betrachtungsweise. Und das finde ich alles zusammengenommen, also solche Stücke wie, so der Oliver Sacks geschrieben hat, die neurologischen Schaden auf die Bühne bringen und wir amüsieren uns, sind aber auch erstaunt. Damit sind wir ja sozusagen im Erkenntnisstand auf dem, was die Realität jetzt kann. Also viele denken so, technisch ist die Realität zu beschreiben und ein neuer Tesla oder irgendwie, das ist wichtig oder Starlink oder von mir aus auch schlimme Kriege. Aber es gibt noch eine andere Realitätsbeschreibung, die ist entweder, die ist in dem Bereich Philosophie und Psychologie sowohl Gesellschaft als Körper, der moralische, rechtliche Dinge braucht, als auch wir, die wir auf alles psychosomatisch reagieren. Auf alles. Das ist so spannend und ich finde es gar nicht beschwerend, ich finde es eher lustig. Ja, also toll. Ja. Und daraus kann man Unterhaltung generieren.
Genau, also, genau, was ich gerade sagen wollte. Ich finde es also, das ist jetzt ja auch wieder, ne? Also wenn sobald, also es geht sofort mit dir an die Substanz in jedem Gespräch und das finde ich gut und das Tolle finde ich, dass du das natürlich bei allen deinen Figuren natürlich mit anwendest und hineintust oder mit und so, aber man es auf der Bühne oder vor der Kamera dann gar nicht mehr merkt, sondern es ist einfach der Unterbau, der ist dann einfach in dir drin.
Genau.
Und weil es gibt ja auch in unserem Metier Leute, die zeigen ständig, wie klug sie sind, wie gut sie vorbereiten und so weiter. Also das schwingt dann ständig mit. Und das finde ich eine wahnsinnige Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob du das immer schon hattest oder das dir angewöhnt hast oder angelernt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man diesen Butler jetzt sieht zum Beispiel, da ist ja auch das alles natürlich drin. Also unabhängig davon, was eine Rolle ist. Aber das merkt man dann auf der Bühne. Der ist einfach da frei. Ne? Der wird dann einfach losgelassen.
Also na klar, der ist von der Kette gelassen und sagt ja am Ende auch, also ich habe gesehen, wie ihr angefangen habt, euch gegenseitig umzubringen. Das wollte ich mal mitspielen. Umso mehr habe ich euch im Sack. Und das ist überhaupt nicht moralisch und das ist, auch psychologisch gibt es da gar keine Begründung für, aber in den Momenten vielleicht mal schon oder die klare Entscheidung, diese Felder auch einfach gnadenlos wegzulassen an dem Moment. Mhm. Da geht es wirklich um die musikalische Energie und das ist natürlich eine Entscheidung. Man kann den Satz so und so und so und so sehen und nach vielen Betrachtungen, ich war so erleichtert, dass ich plötzlich dachte ich, ich muss immer Doktor spielen. Also am Ende gibt es dann einen Twist, da ist dann der Butler jemand anders. Und das ist im Stück wichtig, will ich gar nicht verraten, kriminalistisch, technisch. Aber da musst du eine andere Figur sein, da kommt das alles psychologisch zum Tragen. No! No! Der kommt dann einfach raus und sagt, tada! Und ihr könnt mich mal, wie das Krokodil im Theater, zieht die Perücke ab und sagt, bin halt ein anderer. Und das muss man dann entscheiden. Also das heißt, all das ist ja möglich großes Feld. Aber die Freude an Entscheidung, die ist ja noch größer.
Ja. Ich finde, das ist auch eine schöne Eigenschaft, dass du, auch was du eben gerade gesagt hast, man kann das alles schwer ausloten oder die Schwere ausloten oder die Tiefe ausloten, das Psychosomatische in jeder Situation, in jedem Menschen. Aber wenn der Humor weg ist, dann wird es halt wirklich schwierig.
Aus, Feierabend. Macht das, kann das einfach nur belasten. Und ich meine, ich liebe ja auch zum Beispiel diese Frankfurter Schule, mit denen hatte ich ja viel zu tun, über Otto Walkes und so. Das ist ja Robert Gernhardt und Wächter und so am Anfang gewesen, die da so viel für den geschrieben haben und großartig geschrieben haben. Und die kannten auch die ganze Klassik und die Psychologie. Mhm. Und dann endet das in einem simplen Zweiliner. Kritiker der Elche sind die selber welche. Also das alles ist ja Dichtung von solchen Sachen, ist ja am Ende großartig und witzig. Das ist die Verdichtung. Das Leben ist blöd. Fertig. Super. That's the joke. Nach 5000 Jahren Philosophie und Psychologie. That's it. Ja. Und das ist großartig.
Ja. Das ist schön. Aber das heißt, hast du dir das alles selbst, also hast du da irgendwelche Vorbilder gehabt? Warum? Also ich finde es schon bemerkenswert. Für dich ist es vielleicht normal, aber ich finde es schon bemerkenswert, in diesem Beruf, wo es ja auch viel um, ich will unbedingt Erfolg haben, ich will unbedingt gesehen werden, geht und so weiter, dass das so selbstverständlich bei dir ist. Also dass du so diese Sachen mischst, also Humor und tatsächlich das Tiefe, ohne dass es jetzt aber so schwer wird. Ja?
Also ich glaube, das ist schon irgendwo im Kinderzimmer entstanden. Also ich habe praktisch nur gelesen und dann hatte ich meinen besten Kumpel Paul und was wir da für Quatsch gemacht haben mit Hörspielen und Comics und Blödsinn.
Hast du schon als Kind gemacht?
Da haben wir die Leute über die Klinge springen lassen, Farsen gemacht, das war schon so. Okay. Und diese erste Begegnung, von der ich erzählte, Bunbury mit, also Importance of Being Earnest, mit Engländern, die Werbe, mit der diese Engländer nach West-Berlin gekommen sind, das waren Engländer, Amerikaner, Südafrikaner, Iren, die meisten von ihnen auch in eine Stadt gekommen, weil sie Homosexualität freileben wollten. Und das Stück ging los mit Madonna, I'm a Material Girl, war New Wave und aggressiv und fröhlich.
Wann, wo war denn das?
Boah, 85, Schlesisches Tor.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja. Da war ich noch nicht drin, die haben mich später adoptiert.
Ah ja, weißt du dann, wann ich da war?
Nee.
Ach so, in dem Ding warst du noch nicht drin.
Ding war ich noch nicht drin. Und diese Rick Maverick, der das inszeniert und geführt hatte, war ein hochintellektueller Schwarzer aus L.A. Der hatte Kunst, Philosophie, die sahen da keinen Unterschied zwischen E und U.
Ja, genau. Das ist ja typisch britisch.
Crazy raus.
Oder amerikanisch.
Und aggressiv sein. Das war ja sozusagen eine Aggression über die Gesellschaft, das nicht anerkennen wollen von Homosexualität, am Beispiel von Oscar Wilde, mit einer Fröhlichkeit, mit einer Travestie-Werve, mit einem Mut zu sagen, nee, ey, da lassen wir uns überhaupt nicht. Ich habe es jetzt wieder im Theater gesehen und war so begeistert bei Bastian Kraft, Ugly Duckling, wo dann dieser alte Transvestit sagt, ich werde mal gefragt, sind Sie Mann oder sind Sie Frau? Und meine Antwort ist, ja. Und ich dachte so, das war der Spirit. Das ist diese Absurdität von Dichtung und Gesellschaftsfragenbeantwortung, finde ich grandios. Mhm. Und auch in so einem Satz, an so einem Abend, Ugly Duckling, fand ich diese Kraft da drin und die künstlerische Bearbeitung so ermutigend. Und das ist im Prinzip auch das, was diese ganzen Bereiche ja verbindet. Okay. Weil sonst sind sie sinnlos.
Ja, ich muss jetzt gerade an diese Zeit denken, so irgendwie, als sie da am Schlesischen Tor gespielt haben. Weil eigentlich habe ich, wenn ich so zurückdenke, eigentlich fast das Gefühl, also wenn man das damals gesehen hat und nicht nur das, sondern ganz Berlin eigentlich war ja so, dass es, also ich persönlich habe nie das Gefühl gehabt, es gibt irgendjemand, der nicht dazugehören darf. Mhm. Und mich wundert eigentlich heute diese ganzen ekelhaften Diskussionen über das und so. Also ne, dass dieses Runtermachen von irgendwelchen, das passiert ja ganz viel, finde ich. Also ich wundere mich echt, dass in so einer Stadt wie Berlin diese Diskussion überhaupt noch stattfinden. Ja? Also weil es ist doch, also ich bin so aufgewachsen, es war doch alles offen, es war doch, es gibt überhaupt nicht, der so, die so, dass es muss so sein, sondern es war doch alles da. Also es ist irgendwas, ist komisch geworden, also überhaupt, dass es überhaupt Menschen gibt, die wieder andere fertig machen wollen oder sagen, du gehörst nicht dazu. Passt gar nicht zu
Berlin. Naja, es ist natürlich ein signifikantes Zeichen für schlechte Entwicklung, ist der Versuch zu spalten.
Ja.
Einfach um zu spalten.
Ja, ja.
Und dabei ist das ja völlig egal, aus welcher Richtung das kommt, ob das jetzt plötzlich aus einer linksliberalen Richtung kommt oder wie aus einer extremen Rechten mit populistischem Schwachsinn. Mhm. Spaltung ist ja ein Instrument. Und das kommt natürlich aus einer Unsicherheit.
Ja, ja,
also genau. Immer, wo man sagen muss, das zum Beispiel an einem Farceabend ist eine Vereinigung.
Ja.
Und dafür lohnt es sich alleine schon zu sagen so, und sei es unter dem, so scheiße sind wir und wir wollen Spaß haben. Mhm. Ja, es ist eine Bejahung und keine Spaltung. Das finde ich erstmal einen ganz vornehmen Ansatz und auch, dass es nicht belehrend ist. Also auch eine Belehrung ist, wir alle müssen lernen, aber ist es der Frontalunterricht? Ist es, also Spaltung finde ich ein großartiges Thema. Kann man jetzt noch 4 Stunden drüber reden.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber es war
leider wirklich schlimm.
In West-Berlin damals war es wirklich, zumindest wo wir, du warst ja da auch,
genau.
Wir waren ja da involviert, alles war möglich. Und es lag nicht am Geld, sondern es lag nur am Enthusiasmus.
Ja, ja, stimmt. Und es war wirklich das Gefühl, so geht das.
Mhm.
Ja, stimmt. Also schön, da habe ich jetzt gedanklich eine kleine Zeitreise gemacht. Vielen Dank.
Aber geil, dass wir wieder bei dem sind, was den Abend ausmacht, Enthusiasmus.
Ja.
Ist dasselbe Wort.
Ja,
richtig. Also, wann haben wir Aufführung? In 1,5 Stunden.
Ja. Naja, dann lassen wir dich jetzt mal die Maske
gehen. Ja.
Na, noch nicht ganz, nee.
Du musst
okay,
auf die Uhr.
Nee, aber ich habe schon eins gemerkt für heute, also was der Butler sah. Das lese ich mir auf jeden Fall mal durch, weil ich hoffe ja, um den Bogen zu schließen, dass das nicht die letzte Zusammenarbeit war.
Hoffe ich
also
auch.
Von meiner Seite kann man gerne auch zusammen rumspinnen, was wir denn Boris Alinovic noch spielen.
Danke fürs Jod.
Ja, genau. Ja. Ja, ich verschluck das manchmal als
Berliner. Das macht nichts. Ach du, das ist, ich glaube, was ich an dir toll finde, ist, dass du bist ja ein Theatermacher und damit auch ein Geschäftsmann. Also, das ist ja nun ein Geschäft. Und ich finde das so toll, dass das vom damals, auch vom Magazin jetzt hier ist und also, dass du es überleben geschafft hast, dass das so steht und dass wir so eine schöne Produktion jetzt haben, die auch angenommen wird von den Leuten, wo ein Vertrauen besteht. Wir kommen da hin und kriegen was. Das freut mich einfach.
Ja.
Finde ich super.
Finde ich auch super. Ich meine, es ist auch ein ganz tolles Ensemble, muss man auch sagen. Tolle Aufführungen, tolle Regie, tolles Bühnenbild, tolle Kostüme. Also es kommt, manchmal hat man das Glück, dass alles zusammenkommt.
Ja.
Und dann auch im richtigen Zeitpunkt vielleicht das richtige Stück. Also muss ja vieles zusammenkommen, damit die Leute auch wirklich es sehen wollen.
Ja, auch die Entschlossenheit von Christopher Tölle, der so als Regisseur so entschlossen war, in diese Richtung zu gehen.
Ja.
Also mit dem Bühnenbild, was er, also pff, Hammer.
Ja, ja. Nein, wir sind ganz stolz, oder ich bin ganz stolz. Ne, mein Job ist ja auch, Künstlern wie dir eine Plattform zu bieten, damit wir dann zusammen eine schöne Produktion machen. Und dazu gehören natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist klar. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Mhm. Und dann wollen wir mal schauen. Cluedo läuft noch ein bisschen und ich hoffe, wir nehmen es auch noch öfter wieder auf. Mal sehen.
Mal gucken. Ich gebe mir Mühe.
Ja, genau. Also alles Liebe und vielen Dank.
Danke dir.